NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. November 1263. Der Todestag des russischen Fürsten Alexander Newski.
Wir reichen jedem die Hand, der zu uns friedlich als Gast kommt. Sollte es jedoch einem einfallen, mit dem Schwert zu kommen, so werden wir ihn mit dem Schwert errichten. Dieses Wort hat Gültigkeit und wird stets Gültigkeit haben für unsere russische Erde.
Es war Sergei Eisenstein, der Regisseur weltberühmter Filme wie Panzerkreuzer Potjomkin und Iwan der Schreckliche, der diese Worte einem bedeutenden Fürsten aus dem 13. Jahrhundert in den Mund legte, Alexander Newski.
Bei uns Russen gibt es ein Sprichwort. Lieber das Leben opfern, als der Heimaterde den Rücken kehren.
1938 verfilmte Eisenstein das Leben Alexander Newskis, oder besser gesagt die Legende. Die historischen Fakten standen nicht im Vordergrund. Eisenstein drehte ein filmisch-musikalisches Schlachtengemälde im Geiste der kommunistischen Propaganda.
Insgesamt ist zur Figur Newskis zu sagen, dass wir relativ wenig gesicherte Erkenntnis über seine Person haben. Eine Tatsache, die natürlich seine Mythisierung erleichtert hat.
Professor Fridtjof Benjamin Schenk ist Osteuropa-Historiker an der Universität Basel.
Nowgorod war eine Oligarchenrepublik, wo eine bestimmte Kaufmannschaft die Führung hatte. Und die haben sich Fürsten von außen geholt und haben sie gewählt. Und Newskis Vater wurde als Wahlfürst eingesetzt und hat als seinen Stellvertreter Newski dann dort intronisiert.
Kaum 16 Jahre alt wurde Alexander Newski Fürst von Nowgorod. 4 Jahre später, im Jahre 1240, schlug er seine erste große Schlacht.
Newski würde man ins Deutsche übersetzen, der von der Neva, der Fluss Neva, an dem auch heute die Stadt St. Petersburg liegt. Und dort an diesem Fluss Neva hat Newski im Jahre 1240 als Feldherr, als Anführer eines Heeres von Nowgorod, ein Aufgebot des schwedischen Königs zurückgeschlagen. Und als Sieger dieser Schlacht von der Neva ist er dann in die Geschichte eingegangen als Alexander Newski.
Weitere 2 Jahre später kam es zu einer militärischen Auseinandersetzung mit dem Deutschritterorden, die als Schlacht auf dem Peipussee bekannt wurde. Im April des Jahres 1242 war der Peipussee, südlich der heutigen Stadt St. Petersburg an der Grenze zu Estland gelegen, noch zugefroren. Ein Aufgebot des Deutschen Ordens bedrohte das Territorium der Republik Nowgorod und Alexander Newski sollte die Deutschritter in die Flucht schlagen. Die historischen Quellen zu dieser Schlacht sind spärlich, oft widersprüchlich und meist verklärt.
Fürst Alexander stellte die Schlachtordnung auf und beide Seiten bedeckten den See mit der Menge ihrer Krieger. Bei Sonnenaufgang trafen beide Heere aufeinander. Es kam zu einem großen Gemetzel und zum Krachen der brechenden Lanzen und zum Klingen der geschwungenen Schwerter, als ob der gefrorene See in Bewegung geriete. Das Eis sah man aber nicht, denn es war von Blut bedeckt. Ein Augenzeugen berichtete: Ich sah das Heer Gottes in der Luft, das Alexander zu Hilfe kam. Und so besiegte er die Feinde mit Gottes Hilfe. Und die feindlichen Krieger wendeten ihnen den Rücken zu. Und die Krieger Alexanders hieben auf sie ein und verfolgten sie, und sie konnten nirgendhin entrinnen.
Die russische Geschichtsschreibung deutet die Auseinandersetzung auf dem Peipussee von 1242 als bedeutend für den Verlauf der mittelalterlichen Grenze zwischen livländischem und russischem Gebiet, ja gar als religiöse Entscheidungsschlacht zwischen lateinisch-katholischem und russisch-orthodoxem Einflussgebiet in Nordeuropa. Für die sowjetischen Historiker war sie der vorläufige Schlusspunkt eines jahrhundertelangen, wie sie es nannten, deutschen Drangs nach Osten, eine Art deutsch-russische Schicksalsschlacht. Dabei wurde geflissentlich ignoriert, dass auf beiden Seiten Angehörige verschiedenster Volksgruppen Dienst taten, auf der Seite der Deutschritter zum Beispiel estnische und auf russischer Seite finnische Verbände.
Bis heute ist umstritten, um was es eigentlich in diesem Krieg wirklich ging. War es ein Grenzscharmützel oder war es Ausdruck einer größeren kriegerischen Auseinandersetzung?
Die alten Fürstentümer der Russ, der russländischen Gebiete von Kiew bis Moskau, waren zu dieser Zeit durch die Eroberungszüge der Mongolen vom Osten her stark geschwächt. Man vermutet, dass der Deutsche Orden aus dieser Schwäche Profit ziehen wollte und einen Angriff gegen Nowgorod startete.
Wir können heute davon ausgehen, dass es eher ein Machtkampf war, dass es um die Ausdehnung von rein ökonomisch-politisch bedingten Machtzusammenhängen zwischen dem Deutschen Orden und dieser Handelsrepublik Nowgorod ging.
Mehrfach wehrte Newski in den folgenden Jahren Angriffe an der westlichen Grenze seines Territoriums ab. Hier achtete und fürchtete man ihn als Heerführer. Aus östlicher Perspektive war er allerdings nur ein lokaler Machthaber unter anderen.
Diese Fürstentümer standen unter der Oberhoheit der Goldenen Horde, der Mongolen. Und auch dieser Großfürst war ein Fürst zu Gnaden dieser Khane der Goldenen Horde.
Komm zu mir in meine Horde. Wirst ein großer Heerführer sein. Männer wie du werden geehrt in der Horde.
Newski kooperierte mit den Mongolen. 1252 stieg er mit ihrer Unterstützung zum Großfürsten der russischen Fürstentümer auf. Historiker Fridtjof Benjamin Schenk.
Er suchte nicht die militärische Auseinandersetzung, sondern versuchte auch selbst für seine eigene Karriere, würden wir heute sagen, politisch Kapital daraus zu schlagen. Und er setzte dann auch für die Mongolen in seinem alten Herrschaftsbereich in Nowgorod die Tributherrschaft der Mongolen durch, auch gewaltsam durch, gewaltsam gegen die eigene Bevölkerung.
Auch aus der Sicht der russisch-orthodoxen Kirche waren die Mongolen im Osten im Vergleich mit den katholischen Kreuzrittern im Westen das geringere Übel.
Die Mongolen ließen Glaubensfreiheit zu, der orthodoxe Klerus war von der Tributherrschaft ausgenommen und den russischen Fürstentümern war es selbst erlaubt, in Sarai, in der Hauptstadt der Goldenen Horde, auch ein eigenes Bistum zu gründen.
Am 14. November 1263 starb Alexander Newski auf dem Rückweg von einer diplomatischen Mission bei der Goldenen Horde. Newski hinterließ mehrere Söhne. Der jüngste unter ihnen, Daniel, war ein Vorfahre des späteren Zaren Iwans des Schrecklichen. Bald nach dem Tod Alexander Newskis begann die literarische Verklärung seiner Heldentaten. Man verehrte ihn als lokalen Heiligen, zunächst in Wladimir, dem Ort seiner Grabstätte. Die orthodoxe Kirche sprach Newski 1547 heilig. Die Erinnerung an ihn wurde von nun an aber auch politisch instrumentalisiert. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts machte Peter der Große Alexander Newski zur Hauptsymbolfigur der neuen russischen Großmacht. Peter hatte im Großen Nordischen Krieg ebenso wie Newski die Schweden besiegt. An der Stelle der Schlacht von 1240 gründete Peter der Große am Ufer der Neva Sankt Petersburg, die neue Hauptstadt des russischen Imperiums.
Peter der Große veranlasste einen umfassenden Wandel des offiziellen Bildes von Alexander Newski. Also er verbot zum Beispiel die Darstellung des Heiligen auf Ikonen als Mönch. So war die Lesart in der Moskauer Zeit und von nun an durfte Newski nur noch in dem Habit eines russländischen Kaisers dargestellt werden, also mit Hermelinmantel und der entsprechenden neuen Kaiserkrone.
Peter der Große machte Newski zum Schutzpatron von St. Petersburg. Im neuen Newski-Kloster sollten fortan auch die Gebeine des Fürsten aus dem 13. Jahrhundert ruhen. Die Umbettung der sterblichen Überreste Newskis von Wladimir nach Petersburg war ein gewaltiger Akt.
Diese Gebeine wurden in einen speziellen Reliquienschrein gebettet, wurden mit einem Baldachin dann durch das Land, teilweise auf Schiffen transportiert. In den Orten, wo die Gebeine durchkamen, wurde dieser Zug von der örtlichen Geistlichkeit begrüßt. Es erfolgten jeweils Dankgottesdienste.
Mit der russischen Revolution 1917 schwand die Bedeutung Newskis für einige Jahre. Als Fürst und Heiliger der orthodoxen Kirche galt er nicht als geeignete Identifikationsfigur in der neuen klassenkämpferischen und antireligiösen Ideologie der Bolschewiki. Dies änderte sich 1937 infolge der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland.
Die Parteistrategen der Bolschewiki waren wohl relativ wohl vertraut mit der Kampfschrift von Adolf Hitler, Mein Kampf. Und dort stand geschrieben, dass Hitler plant, die Wehrmacht auf die Straße der ehemaligen Ordensritter gen Russland zu schicken. Und die Bolschewiki sagten nun, diese Drohung beantworten wir durch einen ganz bewussten symbolischen Akt und versuchen, das nationalsozialistische Deutschland und die Bevölkerung im sowjetischen Russland daran zu erinnern, wie es damals den Ordensrittern eben gegangen ist, als sie im Jahre 1242 sich auf den Weg machten mit dem Versuch, diese russischen Fürstentümer zu unterjochen.
Niewskis Gedenken wurde rehabilitiert. Stalin beauftragte Sergei Eisenstein mit der Verfilmung eines antifaschistischen Propaganda-Epos. Kein geringerer als Sergei Prokofjew komponierte die Musik dazu. Der Film ist eine Blaupause der Sowjetunion der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Mit der historischen Schlacht auf dem Peipussee gegen den Deutschen Orden vom Jahre 1242 hat der Film nicht mehr viel gemein. Die deutschen Ritter wurden als grausame Fratzen gezeichnet und als direkte Vorgänger der Wehrmacht.
Die Aufsässigen an den Galgen! Das Ungeziefer verbrennen! Vom Erdboden wegradieren!
Es wurden ganz eindeutige Signale gesetzt. Die Fußtruppen dieses Deutschen Ordens wurden zum Beispiel mit Helmen ausgestattet, die eindeutig an die Stahlhelme der Wehrmachtssoldaten erinnerten und andere Symbole, die eindeutig darauf hinwiesen, dass diese Deutsch-Ordensritter und deren Kriegsknechte eigentlich allegorische Figuren waren, die auf die aktuelle Gefahr hinwiesen.
Alexander Niewski dagegen zeichnete Eisenstein als einen sowjetischen Superhelden.
Das Heer allein ist diesmal zu wenig. Auch die Bauern müssen wir zum Kampf aufrufen. Bis zum Frühjahr haben wir das russische Land vom Feind befreit. Niemals werde ich zulassen, dass diese Hunde die russische Erde betreten.
Er wurde gezeigt als ein genialer Feldherr, der immer alles sieht, der immer vor Ort ist und der gleichzeitig eine bodenständige Figur ist. Also Niewski ist zum Beispiel nicht verheiratet, hat keine Kinder, hat keine Familie, sondern ist eine Figur, die über dem irdischen normalen Leben steht.
Eisenstein wollte Niewski ursprünglich viel differenzierter zeigen, dessen Mongolenpolitik den Tod als verräterischen Akt. Doch das durfte er nicht. Osteuropa-Historiker Fridtjof Benjamin Schenk aus Basel.
Stalin persönlich intervenierte in diesen Entstehungsprozess des Filmes und wies den Regisseur an, dass der Film nach dem feierlichen Einzug Niewskis und seiner Ritter in Pskow nach dem Sieg über den Deutschen Orden zu enden habe. Es gibt das Zitat, Eisenstein berichtet es in seinen Memoiren und er sagte, der Film endet hier, wurde mir gesagt, so ein guter Fürst darf nicht sterben.
Sergei Eisensteins Niewski-Film ist Propaganda, aber ein Klassiker der Filmgeschichte. Bis zur Auflösung der Sowjetunion 1990 prägte dieser Film in Russland das Bild des Großfürsten von Nowgorod aus dem 13. Jahrhundert. Inzwischen wird er wieder als religiöser Heiliger in der russisch-orthodoxen Kirche verehrt. Seine nationale Lesart spiegelt sich in Niewski-Denkmälern, die in einigen russischen Städten neu errichtet wurden. Auch der alte Niewski-Verdienstorden aus dem 18. Jahrhundert wurde wiederbelebt und zuletzt fand Niewski sogar Eingang in den russischen Alltag.
Es gab zum Beispiel Anfang der 90er Jahre Spirituosenwerke, die Wodka-Flaschen mit dem Namen Alexander Niewski auf den Markt gebracht haben. Es wird heute für Margarine, für Kartoffelchips geworben, wo das Konterfei von Alexander Niewski verwendet wird.
Niewski ist aus dem heutigen Bewusstsein Russlands nicht wegzudenken. Bei einer Internetumfrage im September 2008 wurde Alexander Niewski mit über 2 Millionen Stimmen zur wichtigsten Figur in der Geschichte Russlands gewählt. Puschkin, Dostojewski, Peter der Große und Lenin landeten auf den Plätzen.
Im Zeitzeichen erinnerte Tobias Mayer an Alexander Niewski, der am 14. November 1263 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.